온다.
기 온다.
온다.
기 온다.
온다.
기 온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 397. Wir haben diesmal drei Beiträge für euch. Das Friedensabkommen in Guatemala wird zum Jahresende 20 Jahre alt. Doch wie die Realität in den 20 Jahren Frieden aussieht, das hat für euch Markus Plate recherchiert. Zu Gast in Deutschland war die kubanische Tänzerin Yanel Barbeito. Einen Beitrag zu ihrer sehr besonderen Biografie hört ihr von Wolf-Dieter Vogel. Und last but not least erfahrt ihr so einiges über den Bergbau in El Salvador. Darüber berichtet ONDA gemeinsam mit dem Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile Lateinamerika, kurz FDCL. Mehr dazu auch unter fdcl.org. Wir wünschen euch damit eine spannende halbe Stunde. Viele Grüße vom ONDA Infoteam.
Guatemalas holpriger Weg zum Frieden. Mit der Unterzeichnung der Friedensabkommen am 29.12.1996 endete in Guatemala ein über drei Jahrzehnte langer blutiger Konflikt zwischen Militärdiktatur und Guerilla. Ein Krieg, der in dem kleinen mittelamerikanischen Land über 100.000 meist zivile Opfer forderte. In den letzten Jahren sind nun mehrere Militärangehörige zu hohen Strafen verurteilt worden. Wegen Völkermord, systematischen Vergewaltigungen, Folter und illegalen Hinrichtungen. Doch Frieden herrscht nicht in Guatemala. Das Land hat eine der höchsten Mordraten der Welt. Der Rassismus gegen die indigene Bevölkerung ist nach wie vor präsent. Aktivisten werden bedroht. Das liegt auch daran, dass die insgesamt 12 Friedensabkommen nie oder nur unzureichend umgesetzt wurden. Der Weg zum Frieden, er bleibt auch in Guatemala ziemlich holprig. Wir schauen nach, warum.
Der Frieden ist geschlossen.
Der 29. Dezember 1996, ein frischer, aber sonniger Sonntag. Auf der Plaza de la Constitución, dem wichtigsten Platz in Guatemala-Stadt, haben sich tausende Menschen versammelt. Sie jubeln, als der damalige Präsident Alvaro Asú verkündet, dass über 35 Jahre Krieg zu Ende sind.
Todos sabemos cómo han bombardeado y ametrallado ciudades. Inmolado a mujeres, niños, ancianos y elementos civiles indefensos.
1954, also über 40 Jahre zuvor, hatten die Militärs mit Unterstützung der USA für Jahrzehnte die Macht ergriffen und gingen gegen Widerstand zunehmend brutal vor. In den 1970er Jahren vernichteten politische Morde einen Großteil der intellektuellen Schicht Guatemalas. In den 1980er Jahren wurde das Land Schauplatz eines der schlimmsten Völkermorde seit dem Zweiten Weltkrieg. Guatemalas Armee und Todesschwadronen richteten in indigenen Dörfern unzählige Massaker an. Alberto Ramirez, genannt Tino, stammt aus einer Maya-Familie. Als Tinos Vater Anfang der 80er Jahre von der Armee verschleppt und ermordet wurde, flohen Mutter und Tino zur Guerilla in die Berge. Aus dem heranwachsenden Tino wurde ein Guerillero und Tino kämpfte gegen Rassismus und ungleiche Besitzverhältnisse. Aber Tinos Waffen waren weder Gewehr noch Dynamit, sondern ein Mikrofon und ein Fahrrad.
In 1981
wurde der Guerilla klar, dass wir ein eigenes Medium brauchten, um aufzuklären und anzuklagen und um die Studenten, Frauen und Arbeiter und Kleinbauern in ihrem Protest zu unterstützen. Mich hat man über die Grenze nach Mexiko geschickt. Von dort aus habe ich produziert und die Tonkassetten mit dem Fahrrad nachts und ohne Licht nach Guatemala gebracht. Mit einer kleinen Antenne haben wir die Kassetten auf den Taramulco-Vulkan gesendet. Und die Compañeros dort haben das aufgenommen und dann vom Vulkan als La Voz Popular gesendet. Für die Diktatur war das Guerilla-Radio so eine Bedrohung, dass sie schon ein paar Monate später eine 3000 Mann starke Militäroffensive am Vulkan starteten. Und das zeigt, dass die Mächtigen ein Sprachrohr der Stimmlosen als Bedrohung sehen. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que los medios de comunicación al servicio de los que no tienen voz lo ven como una amenaza.
Hermanos guatemaltecos, aquí está de nuevo la voz popular para compartir con ustedes el mensaje de esperanza.
9 Jahre lang sendete La Voz Popular von den Hängen des Vulkans Tarahumulco. Doch der Friedensschluss von 1996 bedeutete auch das Ende von La Voz Popular. Heute lebt der mittlerweile 50-jährige Tino in der Nähe von Quetzaltenango, der zweitgrößten Stadt Guatemalas. Radio macht er weiterhin. Nach dem Friedensschluss gründete er zusammen mit anderen ehemaligen Guerillafunkern die NGO Mujbabiol. Hier produzieren Jugendliche kulturelle, bildungsorientierte und politische Programme. Dem Senderverbund Mujbabiol gehören mittlerweile 26 Community-Radios im Hochland an. Keines dieser Radios besitzt eine legale Frequenz.
Es kann keine Demokratie ohne freie Meinungsäußerung geben und es gibt keine freie Meinungsäußerung ohne eigene Medien. In Guatemala gibt es eine hegemoniale Macht, die nicht will, dass Indigenas ihre eigene Entwicklung gestalten. Community-Radios aber leisten einen Beitrag zur lokalen Entwicklung, zur Kultur, zur Bildung, auch zur Mobilisierung der Menschen. Deshalb spielen sie eine so wichtige Rolle. Die Regierung hat sich in den Friedensverträgen verpflichtet, für Indigenas Radiofrequenzen zur Verfügung zu stellen. Das ist natürlich nie passiert.
In den Bergen von Zacapa im heißen Osten des Landes arbeitet Pfarrer José Pilar Álvarez Cabrera. Die Gemeinde des 54-Jährigen zählt 350 Einwohner und fast alle sind Maya Chorti, Indigenas aus den Bergdörfern. Doch die Bergwälder sind bedroht, vor allem durch die Großgrundbesitzer, die hier seit Jahrzehnten gnadenlos abholzen. Zusammen mit José Pilars lutherischer Kirche wehren sich die Chorti-Gemeinden dagegen. Doch dieser friedliche Widerstand hat eine Welle von Gewalt ausgelöst gegen die indigenen Gemeinden in Form von Morddrohungen auch gegen Pfarrer José Pilar selbst. Frieden in Guatemala sieht anders aus.
Die Friedensabkommen sollten ja die Ursachen des Konfliktes beseitigen. Aber das hat man schnell beiseite gelegt und die Regierung hat stattdessen einen neoliberalen Kurs eingeschlagen. So sind die Ursachen für den Bürgerkrieg, die Diskriminierung, der Rassismus, die äußerst ungleiche Besitzverteilung und die extreme Armut bis heute präsent.
Die Berglandschaften im Osten Guatemalas sind auch die Region, aus der Lorena Cabnal stammt. Lorena ist Chinka-Indigena und Feministin.
Schon in vorkolumbianischer Zeit hat sich der Machismo unserer Vorfahren gegen uns gerichtet. Dann kamen die Kolonialisierung und die katholische Kirche, später die Diktaturen und die Aufstandsbekämpfungspolitik während des Bürgerkriegs. Sie alle haben ganz bewusst Gewalt gegen Frauen als Machtmittel eingesetzt. Der Neoliberalismus hat diese Situation sogar noch verschärft.
Heute zählt Guatemala zu den Ländern mit den meisten Fällen von Femiziden auf der Welt. Fast 1000 Frauen sind allein im letzten Jahr ermordet worden. Auch Lorena hat mehrfach Todesdrohungen erhalten. Die Friedensverträge haben den Frauen in Guatemala also nicht unbedingt etwas gebracht. Oder? Vielleicht doch.
Es lohnt sich, einen Blick auf die heutige Gesellschaft Guatemalas zu werfen. Es gibt eine Generation junger Menschen, Studenten, Frauen, Feministinnen, die wortwörtlich die Schnauze voll hat. Die neuen Formen der Meinungsäußerung, des Protestes und neue künstlerische Ausdrucksformen zeigen, dass es heute vielfältigen Widerstand in Guatemala gibt. Dieser Widerstand regt sich in den Städten wie auf dem Land, in mestizischen, indigenen und migrantischen Gemeinschaften und alle strömen sie auf die Straße, um ihren Unmut kundzutun.
Und langsam gelingt es Frauen in Guatemala auch in hohe öffentliche Positionen zu gelangen. Das zeigen etwa die ehemalige Oberstaatsanwältin Claudia Passipas und ihre Nachfolgerin Thelma Aldana. Beide haben mit großer Kompetenz, hohem Einsatz und einer Menge Mut Ermittlungen angestoßen und Gerichtsverfahren ermöglicht, die zur Verurteilung hochrangiger Vertreter der Militärdiktatur geführt haben. Die guatemaltekische Politik hat dagegen bis heute kaum ein Interesse, sich zu ihrer Verantwortung für die Gräueltaten während des Konfliktes zu bekennen. Juan Francisco Soto ist Chef des Menschenrechtszentrums Caldeace, dessen Anwälte in mehreren Gerichtsprozessen die hinterbliebenen Seite als Nebenkläger vertreten hat.
Seit dem Friedensabkommen gab es von Seiten des Staates eine Verleugnungspolitik. Ein ganz klares Beispiel zeigt sich 1999, als die guatemaltekische Wahrheitskommission ihren Abschlussbericht übergeben will und der damalige Präsident Guatemalas, Alvaro Arzú, einfach aufsteht und geht. Das ist ein Symbol für einen Staat, der sich weigert, die Verbrechen des Konfliktes aufzuarbeiten. Und die Konfliktursachen bestehen bis heute fort. Die unfassbare Armut zum Beispiel, diese historische Schere zwischen unverhältnismäßig reich und bettelarm.
Da schließt der Staat mit einer Guerilla unter Aufsicht der Vereinten Nationen Frieden und ignoriert und verzögert in der Folge fast alles, wozu er sich verpflichtet hat. Ein Lehrstück für zukünftige und aktuelle Friedensprozesse auf der Welt. In Guatemala ist es größtenteils der Zivilgesellschaft zu verdanken, dass in den letzten 20 Jahren nach Friedensschluss sich zumindest etwas bewegt hat.
Estamos aquí para reivindicar la memoria del pueblo indígena. Estamos aquí para decir aquí en Guatemala sí hubo genocidio.
Ríos de sangre en los que lloro la tierra después de tanta masacre en tiempos de la guerra. Y no pienses que esto se quedó solo en los 80. Tantos pueblos arrasados de una forma tan cruenta, tan violenta la manera de quitarle agua al pez. El ejército asesinó.
Vor 36 Jahren war sie das erste Mal in Deutschland und nun ist Janelle Barbeito zurückgekehrt. Trotz ihrer spastischen Lähmungen tanzt sie im kubanischen Fernsehballett und ist inzwischen auch auf deutschen Bühnen. Sie beteiligte sich am Stück Updating Young der Kölner Tanzgruppe DINA 13. Ohne die Behandlung, die sie von 1978 bis 1982 in der DDR erhielt, wäre das nicht möglich gewesen. Doch die lebensfrohe Tänzerin ist eine Ausnahme. Noch immer leben viele Menschen mit Behinderungen in Kuba unter schwierigen Bedingungen. Eine Gruppe, die mit Gehandicapten arbeitet, ist deshalb vor die Interamerikanische Menschenrechtskommission gezogen. Denn für nichtstaatliche Organisationen ist es nicht leicht, in Kuba zu arbeiten, und das geht auf Kosten der Betroffenen. Onda hat die würdige Tänzerin Barbeito in Deutschland begleitet.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anfang Mai dieses Jahres auf dem Gelände der Kölner Wachsfabrik. Es sind die ersten sonnigen Tage des Jahres, doch den Tänzerinnen und Tänzern bleibt keine Zeit für Kaffeepausen. Nur wenige Tage fehlen bis zur Premiere von Updating You und noch immer stimmen einige Schritte nicht. Janelle Barbeito springt auf die Bühne und tanzt mit einem jungen Mann im Rollstuhl. Eine unglaubliche Anstrengung für eine Frau, die ihre Arme und Beine nur eingeschränkt bewegen kann. Trotzdem ist die Kubanerin zufrieden, denn mit der DINA 13 Tanzkompanie macht die 44-Jährige völlig neue Erfahrungen.
Toda mi carrera danzística ha sido con bailarines normales.
Ich habe mein ganzes Leben mit normalen Tänzerinnen gearbeitet. Gut, normal sind wir alle. Ich meine, ich war nie mit Menschen auf der Bühne, die ebenfalls besondere körperliche Eigenschaften haben und sich anders bewegen als die Mehrheit.
Janelle Barbeito kniet auf dem Boden, springt auf, wirft die Hände nach oben und lässt sie wieder fallen. Wer der Kubanerin zusieht, glaubt nicht, dass sie in ihren ersten Lebensjahren weder laufen noch sprechen konnte. Es hatte damals ein paar Sekunden zu lange gedauert, bis sie auf die Welt kam. Das führte kurzzeitig zur Lähmung des Gehirns. Die Mediziner nennen das infantile Zerebralparese. Doch Janel Barbeto hat ihre eigene Erklärung.
Ich habe mich im Bauch meiner Mutter versteckt, weil ich einfach nicht sehen wollte, was in der Gesellschaft passiert. Ich wollte nicht geboren werden.
Noch immer kostet sie das Sprechen Kraft. Doch hätten sie ihre Eltern nicht mit 7 Jahren zur Behandlung in die DDR geschickt, könnte man die Künstlerin heute nicht im modernen Tanztheater bewundern. Die Ärzte im Krankenhaus Berlin-Buch setzten auf eine spezielle Behandlung.
Sie wollten, dass wir Kinder durch künstlerische Aktivitäten genesen. Also bekam ich Malunterricht. Aber das langweilte mich so, dass ich fast mit dem Pinsel einschlief. Dann brachten sie mich in den Chor, doch ich konnte nicht singen. Daraufhin lernte ich Theater spielen. Das ging schon besser, gefiel mir aber nicht. Dann sagte der Arzt, wir versuchen es mal mit dem Tanzen. Dabei bin ich geblieben.
Das war 1978. 4 Jahre später kehrte sie nach Havanna zurück. Dort begann für die kleine Janel eine große Karriere als Tänzerin und Choreografin im kubanischen Fernsehballett. Ihr Selbstbewusstsein verdanke sie aber nicht nur der außergewöhnlichen Therapie, betont Barbeto.
Viele Kinder wie ich gingen in Kuba nicht auf die Straße. Sie fuhren nicht mit dem Bus. Es kostete sie viel Überwindung, um Unterstützung beim Einsteigen zu bitten. Ich akzeptiere die Hilfe. Die Deutschen haben mir beigebracht, Hilfe anzunehmen.
Ob das heute anders ist? Ein wenig, sagt sie. Damals habe es im künstlerischen Leben nur eine gegeben, die körperlich behindert war. Sie. Inzwischen gäbe es mehr gehandicapte Künstler. Insgesamt leben 367.000 Menschen mit Behinderungen in Kuba. Ein Teil von ihnen kann auf die Unterstützung regierungsnaher Organisationen bauen. Viel Geld kann der Staat jedoch nicht aufbringen, wie Mabel Ballesteros López von der Hilfsorganisation ACLIFIM erklärt. La comercialización de
alimentos, medicamentos, artículos. Gehhilfen, Rollstühle oder spezielle Sitze für Kinder mit infantiler Zerebralparese und andere Hilfsmittel, die das Leben von Menschen mit Behinderungen verbessern, sind sehr teuer. Wir können sie uns nicht kaufen.
Die Regierung tue viel, um Medikamente zu besorgen. Doch durch die US-Wirtschaftsblockade sei es sehr schwierig, an spezielle Geräte zu kommen, die Menschen mit Behinderungen brauchen.
Für die Gleichberechtigung und Inklusion von Behinderten hat die Wirtschaftsblockade sehr negative Auswirkungen.
Andere werfen der kubanischen Regierung schwere Versäumnisse vor. So etwa die Gruppe Cubalex. Sie ist 2014 vor die Interamerikanische Menschenrechtskommission gezogen, um auf die schwierige Lage von Behinderten auf der Insel aufmerksam zu machen. Cubalex-Vertreterin Yaremis Flores.
No existe dentro del sistema legal nacional una ley específica que regule y proteja los derechos de las personas con discapacidad.
Im kubanischen Rechtssystem gibt es kein spezielles Gesetz, das die Rechte und den Schutz von Menschen mit Behinderungen regelt. Außerdem beschäftigen sich die Medien viel zu wenig mit dem Thema. Das führt dazu, dass die Bevölkerung nichts über die internationalen Verpflichtungen weiß, die Kuba eingegangen ist.
Seit 2013 gäbe es einen nationalen Plan zur Verbesserung der Lage von Behinderten, erklärt Flores. Doch der habe zunächst keine Auswirkungen gehabt. Sie kritisiert die rechtliche Situation.
Die Verfassung garantiert zwar, dass sich Menschen mit Behinderungen organisieren dürfen. Trotzdem verbietet die kubanische Regierung, neue Gruppen oder NGOs zu gründen. Unter dem Vorwand, diese hätten die gleichen Ziele wie bereits existierende Organisationen oder staatliche Einrichtungen.
Auch Cubalex muss illegal arbeiten. Die Gruppe darf deshalb niemanden juristisch vertreten und bekommt von den Behörden keine Informationen. Viele Gehandicapte kommen folglich nicht zu ihrem Recht.
Ich bin ein bisschen, aber nur ein bisschen stark.
Janel Barbeto hat sich dennoch durchgeschlagen. Der Zufall wollte, dass sie nun auf einer deutschen Bühne steht. Ein Kinderfreund aus den Tagen in Berlin-Buch hatte sie und ihren Mann eingeladen. Es sollte ein Urlaub werden, doch die beiden sind geblieben. Dann kam das Casting und dann dieses Stück, das sich mit Pornoportalen, digitaler Manipulation und Abhängigkeiten vom weltweiten Netz beschäftigt. Eine ungewöhnliche Herausforderung, denn in Barbados Heimat ist das Internet sehr eingeschränkt zugänglich.
Updating You heißt ja aktualisiere dich. Für mich bedeutet das, etwas zu leben, was ich in Kuba nicht gelebt habe. Ich aktualisiere mich. Ich bin die Janelle, die ich seit langem sein will und nicht sein konnte.
Dortmund, Berlin, Bonn und zum Abschluss wieder Köln. Updating You wurde zum Erfolg. Nach dem letzten Auftritt im November sind die beiden zu Freunden nach Spanien gereist. Wie es weitergeht? Ich möchte noch mehr lernen, sagt sie. Obwohl sie ihre Heimat liebe, werde sie wohl nicht so bald nach Kuba zurückkehren.
Mitte Oktober wies ein Schiedsgericht der Weltbank eine Klage des kanadisch-australischen Bergbaukonzerns Oceana Gold gegen El Salvador zurück. Damit endete ein 7 Jahre dauernder, vorwiegend hinter verschlossenen Türen geführter Prozess. Ein Gewinn für die salvadorianische Umwelt und eine Bremse für die rücksichtslose Ausbeutung der Naturressourcen in dem kleinen mittelamerikanischen Land. Doch die Probleme, die mit dem Bergbau zusammenhängen, sind damit noch lange nicht gelöst. Ein Beitrag von Radio Onda in Kooperation mit dem FDCL in Berlin.
Der Rio Lempa ist die Lebensader El Salvadors. Der Fluss durchfließt weite Teile des mittelamerikanischen Landes, bis er in den Pazifik mündet. Und er dient den Menschen als wichtige Trinkwasserquelle.
Aus dem Rio Lempa versorgen sich viele Gemeinden mit Trinkwasser. In der Hauptstadt San Salvador zum Beispiel trinkt die Mehrheit Wasser aus dem Rio Lempa.
Sagt Oscar Beltran. Er ist Leiter von Radio Victoria, einem freien Radio aus Cabañas im Norden des Landes. In dieser Region wird viel Bergbau betrieben, mit tiefgreifenden Folgen für die Wasserqualität. Denn die Minen belasten das Wasser mit Schwermetallen. Im Jahr 2004 wurden erste Beschwerden über austrocknende Brunnen und verschmutztes Trinkwasser an die Radiomacher herangetragen.
Das war der Grund, uns eingehender mit dem Thema Bergbau zu beschäftigen und dazu zu recherchieren. Wir nahmen Kontakt zu Organisationen in anderen vom Bergbau betroffenen Ländern auf. Von ihnen erfuhren wir, welche konkreten Auswirkungen der Bergbau hat. Dann starteten wir eine Kampagne und begannen, die betroffenen Gemeinden darüber zu informieren, welche Probleme auf sie zukommen würden.
Denn in der Region Cabañas stand die Inbetriebnahme der Goldmine El Dorado kurz bevor. Damals ein Projekt des kanadischen Bergbaukonzerns Pacific Rim.
Wir begannen den Leuten zu erklären, dass von dem gesamten Gewinn der Firma 1% in der Gemeinde bleibt, in der sich die Mine befindet. 1% gibt die Firma an den Staat ab und die restlichen 98% behält der Konzern für sich. Die Kontamination dagegen wird nicht geteilt, sie bleibt zu 100% in El Salvador.
Und das betrifft vor allem die Verschmutzung des Rio Lempa.
Sämtliche Abwässer der Mine werden in den Fluss geleitet. Das Flusswasser wird zwar behandelt, bevor es zu Trinkwasser wird, aber Blei und Cyanide lassen sich nicht so einfach herausfiltern.
Das bestätigt auch José Santos Guevara. Er ist Koordinator der Bewegung der Opfer des Klimawandels und der Konzerne, kurz MOVIAC. Die Mitglieder MOVIACs arbeiten auf politischer Ebene zu Themen wie Ernährungssicherheit und Wasserversorgung. Und sie treten für ein Verbot des Bergbaus in El Salvador ein.
Wir betrachten den Bergbau als schädlich und bezeichnen ihn sogar als Projekt des Todes, weil er nichts für die Menschen bringt.
Abgesehen davon, dass die Gewinne ins Ausland fließen und El Salvador auf den Folgekosten sitzen bleibt, führten ausländische Investitionen auch zu sozialen Konflikten, die immer wieder tödlich endeten.
In der Gemeinde San Isidro de Cabañas, wo sich die Mine El Dorado befindet, sind die Amigos de Cabañas aktiv. Diese Organisation ist Teil von Moviac. Die Freunde Cabañas haben von der Regierung gefordert, der Mine keine Betriebsgenehmigung zu erteilen. Sie traten sogar für ein Gesetz zum generellen Verbot des Bergbaus in El Salvador ein. Das hatte Konsequenzen. Vier der Freunde Cabañas wurden vor 5 Jahren ermordet. Weitere wurden bedroht. Erst kürzlich musste die Leiterin der Amigos aufgrund wiederholter Drohungen aus der Region fliehen.
El Salvadors Regierung gab schließlich einem Teil der Forderungen der Aktivisten von Moviac nach. 2007 verweigerte die Regierung dem Bergbauunternehmen Pacific Rim, heute Oceana Gold, die Abbaugenehmigung für die Goldmine El Dorado. Sie begründete das mit dem hohen Wasserbedarf der Mine und der zu erwartenden Verunreinigung von Wasservorkommen und Böden. 2 Jahre später verklagte der Konzern den Staat El Salvador vor dem Internationalen Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten in Washington. Er behauptete, ihm seien Gewinne in Höhe von mehreren 100 Millionen US-Dollar entgangen. Mitte Oktober diesen Jahres wies das Gericht diese Klage zurück. Umweltaktivist Santos Guevara sieht in der Gerichtsentscheidung aber nur einen Etappensieg im Kampf gegen den Bergbau. Gewonnen ist dieser für ihn noch lange nicht. Denn die Bergbaukonzerne warteten nur auf eine günstige Gelegenheit, doch noch Abbaugenehmigungen zu bekommen.
Das Urteil ist ein wichtiger Anlass, das Thema Bergbau wieder aufzugreifen und in Zukunft solche Klagen zu vermeiden. Darüber hinaus glaube ich, dass es jetzt wichtig ist, die Diskussion um ein Gesetz zum Verbot des Bergbaus in El Salvador wieder anzuschieben und dieses auch bald zu verabschieden.
Denn immer häufiger zerren transnationale Unternehmen Staaten vor private Schiedsgerichte, wenn sie ihre Profite durch Umwelt- und Sozialgesetzgebung gefährdet sehen. Ein Gesetz zum Verbot des Bergbaus könnte alle zukünftigen Projekte verbieten. Und Unternehmen würde die Möglichkeit genommen, das Schiedsgerichtsverfahren zur Durchsetzung ihrer wirtschaftlichen Interessen zu nutzen.
Die politische Situation im Land wird sich ändern. Irgendwann wird wieder eine rechte Regierung an die Macht kommen. Und wir gehen davon aus, dass sie dann die Abbaugenehmigung erteilen wird.
Die von der links gerichteten FMLN gestellten Präsidenten hatten während ihrer Amtszeit keinen Bergbau zugelassen. Wird das Verbot des Bergbaus aber jetzt nicht gesetzlich verankert, gibt es keine Garantie dafür, dass das in Zukunft auch so bleibt. Denn schon der nächste Präsident könnte den Bergbau wieder erlauben.
Und deshalb benötigen wir ein Gesetz gegen den Bergbau. Und dafür kämpfen die sozialen Bewegungen und Basisorganisationen unseres Landes.
Fuera Pacific Rim, también Oceana Gold. No queremos minería que contamine El Salvador. Mi tierra no está en venta y su demanda es un saqueo. Respeten, es nuestra decisión. Fuera Pacific Rim, también Oceana Gold. No queremos minería que contamine El Salvador. Mi tierra no está en venta y su demanda es un saqueo. Respeten, es nuestra decisión. Yo soy de Cabañas y no sé de qué te extrañas. La belleza de mi tierra son sus ríos y montañas. Es la fuerza de mi gente que en mis letras me acompaña. Una historia nueva se escribe cada mañana. Cuando ves salir el sol y se abre tu ventana, lo que escuchas de mi voz es como se vive la semana. Años iniciamos esta lucha por defender la tierra y el mundo no se escucha. Paramos un proyecto y el miedo no es excusa. La mina contamina y el pueblo se pronuncia. Nos tratan de engañar con una campaña sucia, pero ya sabemos lo que buscan. El y la riqueza que en mi tierra se ocultan. Ya no estamos solos representando esta lucha. El mundo nos respalda y una voz escucha. Mi tierra no está en venta y su demanda es un saqueo a simple vista. Fuera Pacific Rim, también Oceana Gold. No queremos minería que contamine El Salvador. Mi tierra no está en venta y su demanda es un saqueo. Respeten, es nuestra decisión. Fuera Pacific Rim, también Oceana Gold. No queremos minería que contamine El Salvador. Mi tierra no está en venta y su demanda es un saqueo. Respeten, es nuestra decisión. Empresas transnacionales que vienen golpeando fuerte. El libre comercio nos trajo la mala suerte. La Pacific Rim hoy quiere defenderse de toda la desgracia que le trajo a nuestra gente a chocar con este pueblo que es muy valiente.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.